Es ist Gottes heiliges, unfehlbares Wort aus Römer 12, Verse 3 bis 8. Hört die Worte des einen und einzigen lebendigen Gotteswortes. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben. Und nach der Gnade, die uns gegeben ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Freude. Dies ist Gottes Wort. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir sind dem Teil des Briefes an die Gemeinde in Rom, wo es darum geht, und jetzt, und was jetzt? Aus Römer 11 und 12. Was sollen wir jetzt tun auf Basis dessen, was Gott schon für uns getan hat? Und wir jetzt sehen werden in den nächsten Monaten, wenn wir weitermachen mit diesem Buch, mit diesem Brief, dann wird Pauls unterliegende Theologie, die er deren Grund er vorher gelegt hat, sich peu à peu offenbart und ans Licht kommt in der Lehre des Lebens als Christ. Viele von euch kennen Heidelberger Katechismus. Wir benutzen den oft als Teil unseres Gottesdienstes. So sehr ich den Westminster, den kürzeren und längeren Katechismus mag, hat der Heidelberger Katechismus einen sehr schönen praktischen Aspekt bezüglich dessen, wie wir leben sollen. Es ist fast so, als ob die letzte Hälfte des Briefes Paulus uns erklärt, wie wir leben sollen, im Hinblick auf die Lehre, die uns gegeben ist. Es gibt eine schöne Lehre im Heidelberger Katechismus, die uns sagt, dass wir von unserem Elend allein durch die Gnade Gottes erlöst sind, durch Christus und nicht, weil wir es verdient haben. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt? Und warum müssen wir dann immer noch Gutes tun? Und hier ist die Antwort. Um sicher zu sein oder gewiss sein, dass Christus, wir sind sicher, dass Gott uns durch sein Blut erlöst hat, aber wir tun gut darin, dass wir uns erinnern, dass der Heilige Geist uns verändert in sein Bild, sodass unser ganzes Leben Dankbarkeit Gott gegenüber erzeigen soll für alles, was er für uns getan hat. So dass Gott gelobt werde durch uns, verherrlicht werde. Und wir tun Gutes, um gewiss zu werden unseres Glaubens durch dessen Früchte. Und so werden wir durch das fromme Leben unsere Nachbarn, unseren Nächsten zu Christus bringen und Christus verherrlichen. Wir sehen, wie die Doktrin vom Leben als Christ eine andere Art ist, uns selbst zu vergewissern. Die Liebe, die du zu Gott hast, ist eine Art Punkt auf deiner Checkliste, um zu wissen, dass du zu Gott gehörst. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist die Liebe, die du hast für deinen Nächsten, für deinen Bruder, für die Kirche. Das ist zusätzlich eine Indikation, ein Indiz, dass du wirklich in Christus bist. Christus in seiner Erlösung, die er geschaffen hat, die er für uns erkauft hat, lasst uns im Licht dessen, was Paulus uns gezeigt hat, Gott in unserem Leben verherrlichen. Und es gibt drei Punkte, die uns die Schrift lehrt. Erstens, Gott lehrt uns oder Gott lehrt dich, demütig zu sein, in Vers 3. Zweitens, Gott lehrt dich, teilnehmer zu sein, in Vers 4 bis 5. Und drittens, Gott lehrt dich, authentisch zu sein in den Versen 6 bis 8. Also lasst uns in Römer 12, Vers 3 schauen, wie Gott uns beibringt, Gott dir beibringt, demütig zu sein. Römer 12, Vers 3, da heißt es durch Paulus, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeglicher, nach dem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Es ist schon eine Weile her, seit wir in dem Text irgendwelche Dens im Text gesehen haben. Und immer wenn Paulus denn sagt, dann bereitet er sich vor, ein Fundament zu legen oder daran zu erinnern an die Grundlagen, die er bereits ausgelegt hat. Es geht darum, unsere Leiber als ein heiliges Opfer darzubringen. Das ist unser vernünftiger geistlicher Gottesdienst. Wir sollen alle diese Dinge umsetzen und tun, um zu differenzieren, was vor Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir das tun, dann oder auf Paulus hören, dann folgen wir ihm darin, wenn er diese grundlegenden Prinzipien niederlegt. Aber Paulus geht es im Kern nicht darum, um dir Tipps zu geben, hey, schau mal, so wirst du ein guter Christ oder ein besseres Leben zu führen. Gott, Paulus begründet dies durch die Gnade Gottes, durch Gottes Güte, die Vergebung Gottes, die er für uns hat. Sind immer im Hinterkopf bei Paulus, wenn er uns was vom christlichen Leben beibringt. Also der Fokus hier ist unsere eigene Erlösung. Nochmal, Römer 11, 1 bis 11, erklären der Gemeinde in Rom und auch uns in der Gegenwart all die großen Dinge, die Gott für uns getan hat. Der Fokuspunkt ist Gott und seine Gnade. Gott ist alleine am Werk in der Rettung. Es ist alles ein Werk Gottes. In der Heiligung ist es eine Partnerschaft, wo wir mit Gott wirken. Wenn wir die Heiligung, ein Leben der Heiligung vollziehen. Und Paulus sagt, diese Gnade ist mir gegeben. Nochmal ein Hinweis darauf, dass Paulus in der Transaktion vollkommen passiv war. Paulus hat nicht Gott gesucht, Paulus hat sich nicht um Gottes Gnade bemüht, im Gegenteil, er hat die Kirche verfolgt und versucht zu zerstören. Wie bringt Paulus diesen Punkt jetzt in den Fokus? Nun, er geht auf sein eigenes Apostelamt ein, er bekräftigt seine apostolische Autorität. Der erste unter allen Sündern, wie er sich selbst nannte, ist euch gegeben. Und diese Vergebung, die ihm gegeben ist, ist auch dir gegeben. Galater 2, 8 bis 9. Denn der mit Petrus kräftig gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist mit mir auch kräftig gewesen unter den Heiden. Und da sie erkannten die Gnade, die mir gegeben war, Jakobus und Kephas und Johannes, die für Säulen angesehen waren, gaben sie mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter die Heiden, sie aber unter die Juden gingen. Paulus war sich Gottes großer Gnade sehr wohl bewusst, als er auf seinem Weg unterwegs war nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, um die Gemeinde zu zerstören, um andere des Todes zu übergeben, wurde er wundersam auf diesem Weg bekehrt. Und Paulus war sich sehr wohl bewusst, was für ein eine Güte, was für eine Gnade es war, dass er zum Glauben hat kommen dürfen. Paulus gibt uns jetzt, nachdem er diese Grundlagen gelegt hat, einige Punkte, wie wir jetzt weiter fortfahren können im Glauben, in der Praxis. Und ein wichtiger Punkt ist, haltet euch nicht selbst für klug, denkt nicht hoch von euch. Es geht darum, demütig zu sein, im Lichte dessen, was Gott für uns getan hat. Niemand von uns kann sich etwas einbilden auf den Glauben. Niemand war mehr rezeptiv, mehr empfänglich für den Glauben als andere. Wir waren alle Sünder, wir waren alle auf unserem eigenen Weg verloren, verflucht unter dem Gesetz. Und Gott drückt seine Liebe zu uns darin aus, dass er, als wir schwach waren, Sünder waren, Feinde Christi waren, Jesus Christus für uns starb. es gibt keine Grundlage, stolz zu sein, als ob die Gnade uns zugestehen, als ob wir Anspruch hätten. Paulus erklärt dies sehr häufig in seinem Brief. Er sagt, denkt nicht hoch von euch, denkt nicht höher von euch, als sich gebührt. Dieser Gedanke, hochmütig zu sein, stolz zu sein, arrogant, eingebildet sein, hat sich selbst hoch einzuschätzen, hat eine Vorsilbe im Griechischen, hyperstolz. Bluthochdruck, Hyperdruck. Er nutzt diesen Begriff, um deutlich zu machen, wie groß die Demut sein sollte, die wir haben müssten, um nicht mehr von uns zu halten, als alle anderen Christen, die jemals existiert haben oder die mit uns leben. Und dieser Begriff ist nur hier im Neuen Testament verwendet. In Römer 12, Vers 3. Paulus kommt wieder zurück auf wichtige Elemente, die er bereits gelegt hat, deren Grundlage er bereits gelegt hatte. Römer 11, Vers 20 zum Beispiel, wo er auf die Juden eingeht, dass sie ausgerissen wurden, aber er warnt uns vor Hochmut. Er schreibt ganz recht, sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Später in Vers 25, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es gibt keinen Platz im christlichen Leben, stolz zu sein. Absolut keinen Platz, sich über andere zu stellen, im Licht dessen, was Gott für dich getan hat. Sprüche 16, Vers 18 sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Jakobus warnt uns vor Stolz. Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber desto reichlicher Gnade. Darum sagt die Schrift, Gott widersteht den Hochwertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Oder Galater 6, 3. So aber jemand sich lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Vielmehr sollte das christliche Leben von Demut geprägt sein. Es ist keine Demut, die wir an und für sich in uns selbst haben, sondern eine Demut, die Christus Jesus selbst demonstriert, uns vorlebt. Wenn ihr euch erinnert vielleicht an Philipper 2, 3 bis 8, die frühe christliche Hymne der Herrlichkeit Christi. Paulus sagt, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Das ist das Ziel der Demut, das vollkommene Beispiel, was Demut bedeutet, was es bedeutet, demütig zu sein. Demut ist der Beweis dafür, dass wir wirklich bekehrt sind. Demut geht gegen den Samen der Welt. Stolz hingegen ist Weltlichkeit. Daher hat uns Paulus zuvor gesagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, seid nicht stolz wie die Welt, sondern demütigt euch. So wie Christus sich gedemütigt hat. Und wie machen wir das jetzt? Paulus sagt, wir sollen es tun, indem wir nüchtern beurteilen. Nüchtern sein bedeutet, dass man richtig denkt, dass man klar im Kopf ist, dass man Vernunft besitzt. Die pastoralen Briefe sind erfüllt von diesem Aufruf, nüchtern zu sein im Denken unter dem Aspekt dessen, was Christus für uns getan hat. In Timotheus 2, Vers 9, im 1. Timotheus heißt es desgleichen, dass die Weiber in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand. Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, richtig denken, nüchternes Denken, Titus 2, Vers 2. Den Alten sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, selbstbeherrscht, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Alte Männer sollen nüchtern sein, selbstbeherrscht sein, klar sein, wie sie zu leben haben. Titus 2, Vers 6, desgleichen die jungen Männer ermahne, dass sie züchtig, das heißt selbstbeherrscht sein. Sie sollen richtig von Gott denken. Paulus bekräftigt hier die unterschiedlichen Phasen des christlichen Lebens, wenn er hinzufügt, nach dem Maß des Glaubens. Nun, das ist für uns alle ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie lange wir schon Christen sind. Manche von uns sind seit 20, 30 oder mehr Jahren Christen. Sie verstehen sehr wohl, was damit gemeint ist. Das Maß des Glaubens, nüchtern sein. Die Dinge, die sie früher vielleicht von Christus weggezogen haben, spielen mittlerweile keine Rolle mehr, beeindrucken sie nicht mehr, ziehen sie nicht mehr weg. Sollte aber oft anders aussehen, wenn wir ehrlich mit uns ehrlich sind. Viele von uns sind schon sehr lange Christen und sollten es besser wissen und wissen es besser und gehen doch zurück zu den Grundlagen, weil sie sich ablenken lassen und müssen Milch trinken, weil sie keine Fortschritte machen im christlichen Leben, wie wir machen sollten. Wir wollen die einfachen Sachen des christlichen Lebens, aber wollen keine Fortschritte machen im Glauben, auf dem Weg mit Gott, auf dem Weg, den Gott uns gerufen hat, zu gehen. Paulus sagt, dass Gott derjenige ist, der diese Dinge verteilt, zugeteilt, beauftragt hat. Gott hat diese Gaben unter dem Leib verteilt. Alle haben einen Teil des Glaubens erhalten, ein bestimmtes Maß zur Errettung, haben alle gleich Gnade erfahren. Du hast nicht mehr wie der andere und du hast nicht ein bisschen Glauben und andere haben mehr Glauben. Ihr habt alle das Geschenk des Glaubens bekommen, ohne Christus errettet zu sein. Punkt. Es ist ein wirksamer Glaube, ein effizienter, ein effektiver Glaube, der Glaube, den ihr braucht. Hier redet Paulus nicht von dieser Art von Glauben, er redet von den unterschiedlichen Gaben, die Gott gibt. Gaben, die er uns gibt, um zu dienen, wie wir nachher sehen werden. Es geht nicht um rettenden Glauben, sondern vielmehr um einen funktionierenden Lebensglauben, der nach der Bekehrung zugeteilt oder in der Bekehrung zugeteilt ist. So, in dem ist alles Amen in Jesus Christus, alle diese Gaben. Wenn wir diese praktischen Anwendungen des Glaubens sehen, die uns gegeben sind, dann sehen wir eine bestimmte Theologie im Hintergrund am Wirken. Und Paulus erinnert uns daran, wenn er die Grundlagen der Gnade uns vor Augen führt, dass Gott in der Rettung souverän ist. Früher im 17. Jahrhundert, im 1618 bis 1619, traf sich die Synode von Dordrecht, um gegen Irrlehren vorzugehen. Schüler des Arminius, Arminianer, sie gingen verschiedene Lehrpunkte durch und haben die Remonstranten deren fünf Punkte widerlegt und haben die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus etabliert. Völlige Verderbtheit, bedingungslose Erwählung, wirksame Sühne, unwiderstehliche Gnade im Ausharren der Heiligen. Und in diesem Abschnitt sehen wir, wie Paulus darauf zurückgreift, wie er auch bereits getan hat. Wir werden daran erinnern, dass der Mensch völlig unfähig ist, zum rettenden Glauben in Jesus Christus zu kommen. Er sagt, es war eine Gnade, die mir gegeben wurde. Das heißt, Paulus war passiv in diesem Prozess, vollkommen passiv in dieser Transaktion. Paulus bekräftigt die Tatsache, dass der Mensch absolut unfähig ist. In Römer 1, 18, 3 bis und 24. In der Schrift wird durch die auserwählende Liebe für seine Leute deutlich gemacht, dass wir passiv sind. Der Mensch war ein Feind Gottes, aber die Gnade, die ihm gegeben ist, befähigte ihn zu bekennen und umzukehren und zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Darin beinhaltet ist auch das Bezahlen ein für alle Mal durch Christus für die Sünde, die Rechtfertigung ein für alle Mal. Wir können nichts dazu beitragen, wir können nicht für unsere Sünden einstehen, wir können kein Opfer bringen, um Rechtfertigung zu erwirken für uns. Die Gnade Gottes wird deutlich in dem wirksamen Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns diese unterschiedlichen Gaben schenkt. Gottes Gnade wird auch deutlich in unserem Leben durch unser Ausharren, wie wir zuvor gelesen haben am heutigen Morgen. All dies basiert auf den Verheißungen Christi. Es ist nicht die Lehre des Paulus, es ist die Lehre des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun, wie sollen wir jetzt im Licht dieser Dinge leben? Gottes Gnade ermutigt zur Demut im Handeln. Als Eltern zum Beispiel demonstriert ihr dies, indem ihr euren Kindern vergebt. Ihr sollt eure Kinder nicht zum Zorn reizen, wie Paulus die Gemeinde warnt. Ihr sollt Vorbilder sein, der Herde. Ihr sollt durch Demut vor euren Kindern deutlich machen, wie man um Vergebung bittet. Das sind Zeichen der Demut. Auch für euch Kinder, ihr müsst auch Demut üben. Demütigt euch vor euren Eltern. Ihr müsst euch demütigen gegenüber euren Geschwistern. Ich weiß, das ist schwer. Und ihr müsst euch auch in eurer Klasse, im Sport demütigen. Nicht zu hoch von euch selbst denken, nicht zu viel von euch halten, sondern euch unterordnen, anderen gegenüber. Und auch viele von euch, die arbeiten, müssen ein gewisses Maß an Demut euren Vorgesetzten gegenüber und euren Mitarbeitern gegenüber demonstrieren. Bis dahin, dass man um Vergebung bitten muss, wenn man übers Maß hinausgegangen ist, wenn man übers Ziel hinausschießt. Das ist so ähnlich wie im Militär. Es geht darum, sich unterzuordnen und demütig zu sein. Gott ermutigt uns dazu, Demut im Handeln zu beweisen. Gottes Gnade sorgt auch für ein geheiliges Urteil. Wir sollen nüchtern sein, nüchtern urteilen, sagt Paulus. Das ist absolut gegen unsere Kultur, diametral dagegen. Wie oft hört ihr diese Aussage von Ungläubigen, du sollst nicht richten. Sie zitieren diesen kurzen Abschnitt der Schrift. Du sollst nicht urteilen. Wie könnt ihr nur urteilen? Ich will leben, wie ich will. Was geht's dich an? Misch dich nicht in mein Leben ein und beschneide mich nicht in meinen Rechten und in meinem Glauben. Ironischerweise, die Gesellschaft richtet dich und sagt, du sollst nicht richten. Wie sollen wir denn nun richten? Wie sollen wir beurteilen? Wir sollen gottzentriert beurteilen. Wir sollen beurteilen mit dem Maß, nach dem wir selbst gerichtet werden. Unser Urteil soll ein geheiligtes Urteil sein, eine Frucht des Heiligen Geistes und sich in deinem Leben manifestieren. Die Gnade Gottes schenkt uns nüchterne, geheiligte Fähigkeit zu beurteilen. Und die Gnade Gottes bringt aber auch Früchte hervor, die mit der Reue übereinstimmen. Es ist ein Dienst des Heiligen Geistes, das aber synergistisch vollzogen wird. Der Heilige Geist und wir wirken zusammen. Es ist kooperativ mit dem Heiligen Geist in diesem Leben. Und des Weiteren wird die Gnade Gottes im Leben der Gläubigen konstant, kontinuierlich angewendet. Liebe Geschwister, es gibt keinen Punkt der Heiligung, wo man ankommt, wo man eine Box abhakt und sagt, ich habe alle Aufgaben erledigt, wie auf meiner To-Do-Liste. Jawohl, ich bin geheiligt, Leben des Christen abgeschlossen, ich habe den Kampf gewonnen. Nein, es ist ein kontinuierlicher Kampf, kontinuierliche Arbeit. Es ist ein Lauf, ein Ausdauerlauf. In der Rechtfertigung und in der Erlösung, jawohl, da werden wir in diesem Moment errettet und niemand kann das dir wegnehmen, niemand kann dich aus der Hand Gottes herausreißen. Aber die Gnade Gottes ist nichtsdestotrotz ein kontinuierliches Werk an dir, an uns, bis wir ihn in Herrlichkeit sehen werden. Also nochmal, verherrliche Gott in deinem Leben. Gott bringt dir bei, demütig zu sein. Und zweitens, Gott lehrt dich auch, Teilnehmer zu sein, teilzunehmen. Nochmal Römer 12, 4 bis 5. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir als Leib Christi bestehen aus vielen unterschiedlichen Gruppen, viele verschiedene Rollen. Auch im Militär, seid euch vielleicht dessen bewusst, ihr kennt es, wie eine Infanterie aussieht, ein Bataillon, eine Infanterie, es gibt unterschiedliche Rollen. Das Bataillon hat nicht nur Leute, die Gewehre mit sich führen und das war's. Auch das christliche Leben besteht nicht nur aus einer bestimmten Art von Leuten und das war's. In einem Infanteriebataillon braucht man schwere Waffen, Mörser, Beobachter, Sniper. Man braucht Kommunikation, braucht Truppenführer, Zugführer, Nachschub, Logistik. Alle arbeiten zusammen als eine Einheit im Kampf gegen den Feind, wenn sie in den Krieg ziehen. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Gott hat uns viele verschiedene Rollen zugeteilt, verschiedene Verantwortlichkeiten. Manche sehen nicht besonders herausfordernd aus, nicht besonders fancy, aber sind alle gleich wichtig, absolut kritisch, fundamental entscheidend und für Gottes Gemeinde essentiell. Das bekräftigt wieder unsere Einheit mit Jesus Christus und ich werde euch das einhämmern, bis das bei euch hängen geblieben ist. Weil ihr mit Christus vereint seid, seid ihr auch miteinander vereinigt als sein Leib, als seine Gemeinde. Ihr seid gemeinsame Teilnehmer, kooperative Arbeiter an einem gemeinsamen Ziel. Und viele von euch sehen dies auch jeden Sonntag, ohne dass irgendjemand etwas Besonderes sagt. Man kann es jeden Sonntag wahrnehmen, ohne dass jemand besonders irgendwo jemand ruft. Jeder geht auf seinen Platz, jeder dient, um den Gottesdienst möglich zu machen. Jeder macht einen Dienst. Unterschiedliche Dinge, um sicherzustellen, dass der Sonntag läuft. Und Verse 4 und 5 sind sehr direkt. Es geht klipp und klar, um was es geht. Wir verstehen sofort, was Paulus meint. Aber ein Wort, das Paul verwendet, ist ein bisschen in Hintergrund geraten in unserem täglichen Sprachgebrauch. Glieder. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Jobs in der Kirche, verschiedene Aufgaben, aber das Wort für Glieder ist auch verwendet für musikalische Begrifflichkeiten. Es impliziert die verschiedenen musikalischen Aspekte, die jemand beiträgt, wenn man zum Beispiel eine Sinfonie zusammenfügt. Also ein Christ mit seinen Gaben klingt schön, schon an und für sich. Aber denk zum Beispiel an Shin, wenn er Klavier für uns spielt, uns begleitet. Es klingt wunderbar, an und für sich bereits, das Klavier. Aber wenn wir Glieder sind, unterschiedliche Teile des Orchesters, wenn das Orchester zusammenarbeitet mit dem Klavier, dann wird es eine viel größere Fülle, der ganze Klang ist noch viel größer, viel umfassender. Und so ist es auch mit dem Konzept, das Paulus uns versucht beizubringen. Jeder von euch ist an verschiedenen Gliedern Teil, an verschiedenen musikalischen Aspekten seid ihr mitverantwortlich, die Gott euch zugewiesen hat. Gott benutzt jeden von uns ohne Unterscheidung, ohne zu differenzieren, wo wir herkommen, aus welchem Stamm, aus welcher Sprache, was deine geografische Lokation ist, wo du ursprünglich herkommst. Gott beruft uns aus allen Himmelsrichtungen, um ihm zu dienen. Wir sehen das so als eine Art Zusatz von Korinther 12. Insbesondere die Verse 4, 12 und 27. Römer 12 geht über die verschiedenen Bewegungen in der Kirche und in Vers 4 erinnert Paulus uns daran, dass es viele Gaben gibt. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Es gibt verschiedene Arten von Gaben, aber es ist derselbe Herr. Jeder von uns ist berufen, etwas zu tun. Unterschiedliche Dinge, aber es zieht sich alles aus Gott her. Später in Vers 12 sagt er, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat und alle Glieder des Leibes, obwohl sie viele sind, ein Leib sind, so auch Christus. Ihr aber seid der Leib Christi und einzelne Glieder desselben. In diesem Abschnitt geht es nicht so sehr um das einzelne Glied, sondern um den Leib. Was sollte der Leib machen ohne einzelne Glieder? Was sollten die Glieder machen ohne den Leib? Es gibt unterschiedliche Glieder. Manche sind weniger ehrenhaft, manche sind mehr im Vordergrund, manche sind mehr im Hintergrund. Aber alle sind entscheidend, um gemeinsam teilnehmend das Ziel zu erreichen. Im gemeinsamen Teilnehmen. Und so ist es mit uns als Christen ebenso. Wir sollen uns als heiliges, fehlerfreies, makloses Opfer hingeben, um ihm zu dienen. Aber all das ist untermauert als Fundament durch unsere Vereinigung mit Christus. Es geht weniger um die Gaben an und für sich. Es geht weniger um den Spaß am christlichen Leben. Es geht alles darum, dass wir mit Christus vereinigt sind. Das steht im Zentrum. Paulus nutzt den Begriff in Christus mehr als irgendjemand anders im Neuen Testament. Das ganze Neue Testament beinhaltet die Begrifflichkeit in Christus 180 Mal. Und 134 davon, von diesen 180 Zitationen oder Verwendungen von in Christus, sind durch Paulus formuliert worden. So wichtig ist es ihm. Und sollte auch uns und dir wichtig sein. Wir werden erinnert, wie in Römer 3, 24 geschrieben, ihr seid durch sein Geschenk erlöst in Christus Jesus. In Christus. Römer 6, 11. Haltet euch selbst der Sünde für tot, aber lebendig für Gott in Christus. Römer 6, 23. Der Sünde sollt ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 8. So ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Für wen? Für die in Christus. Paulus hämmert uns ein, dass die Vereinigung mit Christus das Mittel ist, wodurch wir handeln im christlichen Leben. Es ist alles auf der Grundlage dessen, was Christus für uns getan hat. Was Christus für dich getan hat. Du bist von der Sünde erlöst. Du bist lebendig für Christus Jesus, deinen Herrn. Epheser 4, 15 bis 16 verwendet Jesus dieselbe Sprache. Spreche die Wahrheit in Liebe. Wir sollen zu ihm hinwachsen, zum Haupt, von dem aus alle Glieder des ganzen Leibes zusammengehalten werden durch Gelenke, mit denen es ausgestattet ist, wenn jeder Teil zusammenarbeitet, um den Leib zur Funktion zu bringen, damit er aufgebaut werde in Liebe. Christus ist der Eckstein. Und die Grundlage wurde gebildet, wurde gelegt durch die Propheten mit Steinen, die sie gelegt haben. Vor Grundlegung der Welt wurde der wunderbare Tempel Gottes schon vorher die Grundlage gelegt durch Christus Jesus, den Eckstein, aber um unseretwillen. Wir sehen, dass unsere Vereinigung mit Christus unseren gegenseitigen Dienst aneinander nach sich zieht. Weil wir in Christus vereinigt sind, sind wir in einem gemeinsamen Ziel vereinigt, einem gemeinsamen Dienst, um Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen für immer. Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, ganzen Wesen, unserem ganzen Sein und was noch? Unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wir sind gegenseitig miteinander Teilnehmer am gleichen Ziel, um die große Aufgabe, die Christus uns gegeben hat, die Sendung Christi zu vollziehen. Wir sollen die Wahrheiten Christi proklamieren unseren Nächsten gegenüber, ob es Freunde sind, Sportkameraden, Mitarbeiter im Geschäft, allen gegenüber sollen wir die glorreiche Wahrheit Christi gegenüber bezeugen. Unsere Vereinigung mit Christus führt zum Dienst am Nächsten. Und unsere Vereinigung mit Christus zieht auch die verschiedenen Rollen in der Gemeinde nach sich. Schaut zurück in Korinther 12. Wir sollen in Demut dienen und nicht neidisch sein auf jemanden, dessen Gaben effektiver oder wirksamer erscheinen. Ihr seid alle mit Gaben ausgestattet, die Gott gegeben hat. Ihr sollt nicht neidisch sein, ihr könnt nicht neidisch sein. Andererseits sollt ihr auch nicht stolz sein, als ob ihr etwas beigetragen hätten und die anderen nicht. Wir sind ja alle zusammen unterwegs. Man kann das nicht genug betonen. Wenn ein Glied sich freut über die Gabe, die ihm zugeteilt ist, freuen auch alle anderen Glieder sich um dessen Willen, was Gott für uns getan hat. Und die Vereinigung mit Christus gibt uns auch eine Struktur dessen, wie wir als Familien leben sollen. Ehemänner, jawohl, Ehemänner, liebt eure Weiber wie Christus, und gebt euch hin, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde, um sie zu heiligen und zu waschen im Wasserbad, im Wort, um die Gemeinde sich hinzustellen ohne Makel, damit sie geheiligt sei. Und in derselben Weise sollen auch Ehemänner ihre Weiber lieben, ihre Frauen lieben. Der seine Frau und seine Ehefrau liebt, liebt sich selbst. Unsere Vereinigung mit Christus ermutigt uns dazu, gegenseitig Güte zu üben, uns gegenseitig zu lieben, einander festzuhalten, in Einheit der Familie. Wenn ihr seid aufgerufen, eure Frauen zu lieben und bereit zu sein, euer Leben dahin zu geben für eure Frauen, es ist nicht ein Tipp, ein Vorschlag, sondern es ist ein Befehl bei Gott, durch Gott selbst. Der Wille von Ehemännern, ihre Frauen zu lieben, alles zu opfern, ihr Leben dahin zu geben, um ihrer Frauen willen, ist ein Befehl. Um derer, die ihr liebet. Also nochmal, verherrliche Gott in deinem Leben. Gott lehrt uns, demütig zu sein. Gott lehrt dich, ein Teilnehmer zu sein. Und schließlich, Gott lehrt dich, authentisch zu sein. Schaut nochmal in Verse 6 bis 8. Und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes. Lehrt jemand, so lehre er. Ermahnt jemand, so erwarte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er freigebig. Regiert jemand, so sei sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Freude. Nochmal, hier wird die Gnade betont, die euch gegeben ist und dass ihr dadurch Gaben bekommen habt, mit denen ihr teilnehmen könnt an der Auferbauung des Leibes Christi. Ich bin mir relativ sicher, dass viele schon mal so einen sehr bekannten Gnadengabentest kennengelernt haben, das sogenannte Inventar geistlicher Gaben. Und ich muss euch sagen, geistliche Gaben kann man nicht durch einen Test bekommen, den man besteht oder irgendwelche Boxen abhakt auf einer Checkliste, sondern die Gaben sind Gaben Gottes, die er seinem Leib gibt, die berufen sind. Man kann nicht einen Test bestehen und dann hat man eine geistliche Gabe. Man kann sich das auch nicht selbst beibringen. Die Gaben können nicht durch eine menschengemachte Prüfung bestimmt werden. Ich habe einen Test bestanden und deswegen habe ich diese Gabe. Nein, Gott ist derjenige, der die Gaben zuteilt, verteilt, nach dem Maß des Glaubens, den er gibt. Ein anderer Aspekt, den wir immer mal wieder betonen, weil es so reizvoll oder so interessant ist, lasst uns die Gaben gebrauchen. Paulus sagt, lasst sie uns gebrauchen. Die Gaben sind nämlich dazu bestimmt, zur Auferbauung der Gemeinde eingehen zu werden und nicht, um sie zu vergraben, sie für sich selbst aufzubewahren und versteckt werden. Schau mal meine Gaben an, wie toll sie sind, aber ich werde sie nie nutzen. Oft behandeln wir geistliche Gaben wie Geschenke, die wir bekommen, aber behalten sie für uns und sie sind eigentlich dafür gedacht, die Gemeinde aufzuerbauen. Sie sind dazu da, uns zu helfen, den Christus zu reifen, in der Christusähnlichkeit weiterzukommen. Und so kommen wir zum Wesen der Kirche. Paulus gibt uns 7 verschiedene Gaben. Das ist keine vollständige Liste, es gibt nicht nur diese 7, aber normalerweise 7 in der Bibel bedeutet Vollständigkeit, Vollkommenheit und Paulus betont die Vollständigkeit dessen, was Gott verteilt. Gott gibt die Fülle. Die erste Gabe, auf die wir eingehen wollen, ist die Prophetie oder die Weissagung. Prophetie nach dem Maß des Glaubens. Nun, es gibt grundsätzlich 2 Arten von Prophetie, die im Alten und Neuen Testament verwendet wurden. Und die erste Art ist die Voraussage sozusagen. Gott gibt dem Propheten eine Einsicht darein, was geschehen würde. Und der Prophet sagt dieses Ereignis voraus mit 100%iger Präzision, dass dies und jenes geschehen würde. Und diese Gabe waren Beweise, Verifikationen, dass Gott in der Tat sie gesandt hatte. Sie waren bestimmte Gaben für eine bestimmte Zeit. Die andere Art von Prophetie, die im Neuen Testament mehr vorkommt, ist das des Weitersagens, Deklarieren, Erhöhen. Die Güte Gottes proklamieren. Die kanonische Schrift ist vollständig. Wir haben schon in Hebräer gelesen, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns gesprochen durch den Sohn. Er hat gesprochen. Im Englischen, in der Grammatik, ist das als abgeschlossen anzusehen. Nicht, was noch stattfindet, was noch kontinuierlich weitergeht, sondern es ist ein abgeschlossener Prozess. Es gibt keine neue Offenbarung über Christus hinaus. Es wird keine neue Offenbarung benötigt. Jesus ist die Fülle der Offenbarung für uns. Er ist alles, was wir brauchen. Paulus erinnert uns in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf, so doch die Weissagung aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. Die Offenbarung, die Gott uns in Jesus Christus gegeben hat, kommt nicht in neuen Formen, neuen Formaten. Und viele von euch sind übersättigt mit den charismatischen Bewegungen und den Wurzeln oder den Manifestationen, die es dort gibt. Und die Wurzeln liegen hier de facto im Heidentum, im Mystizismus des 19. Jahrhunderts und auch früher. Und de facto sind diese Lehren, diese Phänomene, diametral gegen die Lehre der Schrift. Gott spricht zu mir, dies und jenes. Jesus sagt, ihr sollt, beziehungsweise es wird behauptet, Gott habe etwas Besonderes mitgeteilt, eine besondere Offenbarung gegeben und man habe besondere Beziehungen zu diesem Jesus. Und hier ist es sehr gefährlich, denn wir können eigentlich froh sein, diese Leute können froh sein, dass wir nicht mehr Steinigen vorziehen wie im Alten Testament, denn wenn eine Weissagung sich nicht eingetroffen ist, musste man gesteinigt werden. Das haben wir heute nicht mehr. Gottes Wille wird offenbar. Darum geht es in der realen, wirklichen Offenbarung. Und diese besonderen Offenbarungen vermeintlich untergraben die Autorität des Wortes Gottes. Ihr seht es in sogenannten prophetischen Schulen, die euch durch Zahlungen dazu verleiten, diese besonderen vermeintlichen Gaben zu bekommen. Viele von euch haben Agabus gelesen, der stirbt, weil er versucht, also in Apostelgeschichte, weil er versucht, die Gaben des Geistes zu kaufen. Aber was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir korrekt damit umgehen? Wir sollen die Dinge nüchtern beurteilen mit einem klaren Geist. Wir beurteilen nach den Früchten. Fast alle Führer, es können die schnellste die am schnellsten wachsende Art und Weise, es ist die Bewegung, die am schnellsten wächst, aber leider haben fast alle ihre Führer irgendwelche Sünden in ihrem Leben, sexuelle Sünden und dergleichen. Und wenn irgendjemand sagt zu euch, dass sie etwas Besonderes für euch haben von Gott, dann könnt ihr ihnen die Erwiderung des Südens sozusagen aus den Südstaaten geben. Seid gesegnet und auf die Heilige Schrift verweisen. Man kann geistliche Gaben nicht kaufen. Geistliche Gaben sind gegeben durch Gottes ureigene Gnade zum Nutzen seines Volkes. Wir kommen jetzt zu den Diakonen. Nicht alle sind Diakone. Nicht alle sind zum Diakonat berufen, aber alle sind dazu berufen zu dienen. Manche sind dazu geboren, mit Gaben anderen zu dienen. Alle sind dazu berufen zu dienen, aber manche sind besonders begabt mit einem mehr spezifischeren Dienst. Und wir sollen das mit unserem Dienen nachweisen. Du bist nicht mit der Gabe des Dienstes versehen und sollst es für dich behalten, sondern du sollst der Gemeinde dienen. Genauso ermahnt auch Paulus uns darüber, dass die Gabe der Lehre zu seiner Ehre verwendet werden soll und nicht zu unserer eigenen. Die frühe Kirche hatte eine Lehrhilfe, die Didache oder Didake, die sogenannte Apostellehre. Diese war in der Heiligen Schrift verwurzelt, in den Lehren Christi und der Apostel. Wenn du also die Gabe der Lehre hast, dann bist du begabt, das Wort Gottes korrekt auszuteilen und im Rahmen der Orthodoxie zu bleiben und nicht wild durch die Gegend zu rennen, mit den Dingen die Leute zu lehren, die dir in den Geist oder dir in den Sinn kommen. Und Paulus geht auch ein auf Ermahnung. Ermahnung hat eine große Bandbreite, aber es bedeutet einmal zu drängen, aber auch zu trösten. Also drängen, ermahnen auf der einen Seite und trösten auf der anderen Seite. Ermahnung. Es gibt eine Dringlichkeit, das Wort Gottes zu predigen. Es gibt eine Dringlichkeit in der Predigt. Denn wenn du nicht in Christus bist und du gehst aus dieser Tür raus und wirst vom Bass überfahren, wirst du den Zorn Gottes für die Ewigkeit erleiden. Es ist nicht meine Wahrheit, es ist die Wahrheit Gottes. Es gibt eine Ernsthaftigkeit, eine Dringlichkeit, Sünder zu Gott zu rufen. Jonathan Edwards liefert in seinem Traktat Sünder in den Händen eines zornigen Gottes zwei Analogien für den Sünder. Die erste bezieht sich auf Gottes Zorn, und es ist wie bei einem Bogen, den Gott spannt und ihn zurückzieht, und die Fingerspitzen sind fast bereit, die Sehne loszulassen und den Sünder den Todesstoß zu geben. Im zweiten geht es mehr um eine Art Metapher für ein Spinnennetz, ein dünnes Netz über einer großen Feuergrube, und mit jedem Tag seines Lebens, an dem der Sünder den dreieinigen Gott ablehnt, stürzt er tiefer in die Grube. Das Netz der Spinne wartet auf das endgültige Reißen und den Punkt, an dem das kein Zurück mehr gibt vor der ewigen Bestrafung. So, also der Aufruf des Evangeliums hat Dringlichkeit. Manche werden, wenn sie sterben, der große Gleichmacher anscheinend, werden zum ewigen Leben aufwecken. Diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, die von Jesus gerettet wurden. Und es gibt andere, die in ihrer Sünde sterben und den Zorn Gottes in alle Ewigkeit erleiden werden müssen. Es gibt aber in der Mahnung auch Trost. Trost für dich, Christ, wenn du müde bist, wenn du niedergeschlagen bist. Der Tag des Herrn an und für sich ist ein großer Trost für uns. Wenn wir zurückgehen zum Heidelberger Katechismus, zur ersten Frage, macht es klipp und klar, welchen Trost wir haben, wenn wir Gottes Wort hören, wenn es uns gepredigt wird. Nämlich die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir bin, mein eigen, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben. Ihr seht das Ziel der Ermahnung. Es besteht darin, Trost zu spenden, müden Christen. Aber auch die Dringlichkeit zu verdeutlichen, denen gegenüber, die draußen sind, außerhalb Christi. Dann listet Paulus weiter in Großzügigkeit auf. Wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für uns, wenn wir über unser Geld nachdenken. Was, ich habe mein Geld verdient, das Geld gehört mir und ich diene Gott anders, auf eine andere Art, aber das möchte ich nicht. Das ist meins, das gehört mir, ich habe dafür hart gearbeitet, ich habe es mir verdient. Und du sagst zu dir selbst, ich bin nicht so wohlhabend, um Gott etwas zurückzugeben. Ich möchte diese Events haben und Gelegenheiten in der Kirche wahrnehmen, aber ich bin nicht reich genug, um hier groß mit Geld zu dienen. Viele von uns sind aber in Wahrheit weit, weit über den Wohlstand hinaus, den der Rest der Welt erfährt. Die Mehrheit der Welt ist arm. Uns geht es vergleichsweise gut. Wir sollen nicht zurückhalten. Wir sollen mit Freude geben. Dazu werden wir in der Schrift aufgerufen. Es geht nicht um ein Mandat, wie eine Steuer von 10% und dann macht man einen Haken an die Box und fertig? Nein. Großzügigkeit ist Freigebigkeit. Geben, ohne nachzudenken, ohne eine Nummer dazu zu addieren, irgendein Prozentsatz. Und das sehen wir beispielhaft in der frühen Kirche in Philippus, in Thessaloniki, wo Paulus zu ihnen in 2. Korinther 8 sagt, denn ihre Freude war überschwänglich, da sie durch viel Trübsal bewährt wurden und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. 2. Korinther 9,11, dass ihr reich seid in allen Dingen mit aller Einfalt, welche wirkt durch Danksagung Gott gegenüber. Und später in Vers 13, und preisen Gott über euer untertäniges Bekenntnis des Evangeliums Christi und über eure einfältige Gabe an sie und an alle. Die Kirche in Jerusalem litt sehr unter Armut. Sie waren finanziell am Rande der Existenzgrenze und waren schwach. Die Kirchen aus den Heiden haben aber großzügig gesammelt und die Kirche in Jerusalem unterstützt, um den Heiligen dort zu dienen und sie zu versorgen. Nochmals, Gott liebt einen fröhlichen Geber, der zurückgibt, was ihm gegeben wurde. Weiterhin listet Paulus Führung, Leiterschaft auf, Leiten mit Inbrunst. Es gibt verschiedene Arten von Leiterschaft in der Kirche. Es handelt sich aber um verschiedene, also es geht nicht nur um Befehlsführung, beispielhaft wie es im Militär aussieht oder in der Arbeit. Manche von euch sind auch Trainer in einem Sportverein. Und jetzt ist aber die Frage, wie soll man diese Leiterschaft ausüben? Paulus sagt, mit Eifer. Es ist nicht der gleiche Eifer, den Paulus nennt in Bezug auf die Juden, die Eifer hatten ohne Einsicht, sondern Eifer mit Bezug auf Fleiß, Bereitschaft, mit Strebsamkeit. Du willst, ihr wollt führen, ihr wollt eine Führungskraft sein. Eifer ist dieses besondere Commitment, diese besondere Selbstverpflichtung zu dem Dienst, der gegeben ist. Und jetzt kommen wir zurück auf die Einheit der Familie, Ehemänner. Führt eure Familie wohl. Tut es mit Fleiß. Tut es mit Bereitschaft. Mit Strebsamkeit. Es ist ein sehr trauriger Zustand, in dem wir leben, wo Männer die Verantwortung der Familie abgeben und sich zurückziehen und lieber Arbeit, Karriere, soziale Verpflichtungen, Sport anstreben und es höher setzen, als Frauen und Kinder zu führen. Und es ist noch schlimmer, wenn Ehemänner weltlichen Dingen nachgehen und sie bevorzugen vor dem Dienst an der Familie. Seid Führer so, wie Gott euch berufen hat. Und zum Schluss bringt Paulus Barmherzigkeit ins Spiel. Wir sollen mit Freude dienen und Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit ist eine Wirkung, eine authentische Wirkung Gottes im Leben des Christen. Denkt an Römer 9, 15 bis 16, wo Paulus das Alte Testament zitiert. Ich werde barmherzig sein, über dem ich barmherzig bin. Also basierend auf der Barmherzigkeit, die du widerfahren, die dir widerfahren ist, die du erfahren hast, sollst du sie auch anderen zuteilwerden lassen. Und wie soll man nun Barmherzigkeit üben? Mit Fröhlichkeit. Nicht indem man ein Riesentheater macht, sich wichtig macht, sondern einfach mit Freude tut, mit Liebe. Mit Fröhlichkeit der Person gegenüber, die das Subjekt deiner Barmherzigkeit ist. Also wir sehen, dass authentisches Christentum darin besteht, die geistlichen Gaben auszuüben, in Anspruch zu nehmen für seine Nächsten. Und all das geht zurück auf die wichtigsten Gebote, die Jesus uns gegeben hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben wie dich selbst. Gott, deinen Herrn, lieben mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du liebst deinen Nächsten, weil du Gott liebst und du liebst Gott, weil er dich liebt. Wir sollen dies ohne Zurückhaltung vollziehen, sondern mit Freude tun. Gaben, die uns gegeben sind, damit wir sie füreinander einsetzen, um gegenseitig die Gemeinde aufzubauen. Des Weiteren ist authentisches Christentum auch ein fortschreitendes Werk. Es geht hier nicht darum, perfekt zu sein, 100% präzise, akkurat alles zu machen. Ich muss euch leider mitteilen, dass ihr auch versagen werdet. Ich hasse es, euch das zu sagen, aber es ist eine Realität. Wir werden alle fallen auf dem Weg als Christ. Manche mehr, manche weniger, aber wir kommen wieder hoch. Wir werden unseren Blick auf Christus setzen und uns verlassen auf den Heiligen Geist. Zum Schluss, authentisches Christentum ist ein lebenslanges Unterfangen, es ist ein Ausdauerlauf. Wir gehen nicht 110% in den Sprint hinein am Anfang eines Marathons oder in irgendeinem anderen Ausdauerrennen. In meinem Fall würde ich eine halbe Meile durchhalten, dann wäre ich fertig. Es geht um einen Ausdauerlauf, wo wir beständig langsam aber sicher laufen. Viele von uns geben auf, weil wir schlecht beraten sind, weil wir alles alleine und alles auf einmal machen wollen, dann ausbrennen und sofort lossprinten. Aber wie wird nun unser Glaube gestärkt? Wie können wir uns trösten, uns gegenseitig ermutigen in diesem fortschreitenden lebenslangen Unterfangen? Durch Gebet, durch die Predigt, durch die Sakramente, die Dinge, die uns geistlich nähren. Viele von euch haben vielleicht das schon mal gesehen, ein Marathon, wie es dort aussieht. Ihr seht, alle paar Kilometer, alle paar Meilen sind diese Wasserstationen aufgebaut und der Marathonläufer läuft weiter und dann im Laufen nimmt er ein Glas Wasser oder einen Becher und trinkt weiter. Und der Sonntag ist so ähnlich. Wir wissen nicht, wie lange unser Marathonlauf noch aussieht, wie viele Kilometer uns noch bevorstehen, wie viele Meilen wir noch laufen müssen. Aber jeden Sonntag kommen wir vorbei in der Kirche und nehmen einen Wasserbecher und erfrischen uns, werden erquickt durch Gebet, durch das Wort, durch die Sakramente. Also dieser kleine Becher Wasser stärkt uns, bis wir einst in Herrlichkeit sein werden. Und wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfassen und uns anschauen, was Paulus uns gibt als Gläubige. Es gibt ein Fundament für die Neuheit des Lebens und dieses besteht in der Vereinigung mit Christus. Und nochmal, du bist mit einem hohen Preis erkauft worden. Christus selbst hat deine Sünden aufs Kreuz getragen. Aber er nimmt dich mit hinein. Du wurdest mit ihm vereinigt. Und du hast Teil an den Gütern der Erlösung. Und darum, aufgrund dieser großen Gaben, leben wir unser Leben zur Herrlichkeit Gottes und genießen ihn für immer. Und damit lasst uns zusammen vor Gott ins Gebet kommen, ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir noch einmal und danken dir für die Wahrheiten deines Wortes, für die Gnade, die du deiner Gemeinde geschenkt hast. Vater, ermutige du uns, diejenigen, die müde sind, ermutige diejenigen, die ein zerbrochenes Herz haben, ermutige diejenigen, die geheime Sünden pflegen, dass sie umkehren und zu dir kommen, dass sie weglaufen von ihrer Bosheit und dass sie zu dir kommen, wohl wissen, dass du sie mit offenen Armen aufnimmst. Herr, führe fort dein Werk, das du in uns begonnen hast, bis zum Tag Christi. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.